Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem ersten Bibelstudentag in diesem Jahr mit dem besonders schönen Thema die Passionswoche auf ihrem jüdischen Hintergrund neu betrachtet. Es geht also um die Zeit von Palmsonntag bis zu dem Auferstehungstag 8 Tage später. Diese Zeit von 8 Tagen ist so wichtig, dass in den Evangelien, in den 4 Evangelien, die ja das Leben des Herrn Jesus beleuchten, auf Erden während 33 Jahren, da werden etwa 32% des Textes für diese Woche verwendet. Also gut ein Drittel der Evangelien beschäftigen sich nur mit dieser Woche. Und das macht wirklich deutlich, dass es hier um eine ganz, ganz wichtige Abfolge von Tagen geht. Und es wäre wichtig, dass man auswendig im Kopf hat, was an jedem dieser 8 Tage von Sonntag bis Sonntag geschehen ist. Ich schlage vor, wir beginnen, indem wir den triumphalen Einzug des Königs, der Könige nach Jerusalem lesen in Lukas 19, Vers 28. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran, indem er hinaufging nach Jerusalem. Und es geschah, als er Bethphage und Bethanien nahte gegen den Berg hin, welcher Ölberg genannt wird, sandte er 2 seiner Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf gegenüber. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen darin angebunden finden, auf welchem kein Mensch je gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, so spricht also zu ihm: Der Herr bedarf seiner. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen die Herren desselben zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Und sie führten es zu Jesu, und sie warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den Weg. Und als er schon nahte und bei dem Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten, indem sie sagten: Gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und etliche der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm: Lehrer, verweise es deinen Jüngern. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn auch du erkannt hättest, und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn Tage werden über dich kommen, dass deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen werden. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, auszutreiben, die darin verkauften und kauften, indem er zu ihnen sprach: Es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Zunächst bis dahin. Palmsonntag war, wie wir gleich sehen werden, der Auftakt zur 2. Tempelreinigung. Aber der eigentliche Titel für diesen Tag wäre der Einzug des Königs nach Jerusalem. Dieser Tag war außergewöhnlich wichtig. Der Jesus sagt ja in Lukas 19, Vers 42, wenn auch du erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Er nennt diesen Tag, in dem er Jerusalem anspricht, dieser dein Tag. Was heißt das? Das war der Tag Jerusalems. Was bedeutet das? Der Tag Jerusalems. Nun, das war der 173.880. Tag nach dem Erlass von König Artaxerxes am 14. März 445 vor Christus, als er Nehemia die Erlaubnis gab, die zerstörte Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Und wenn man dort von dort an rechnet, 173.880 Tage, dann kommt man auf diesen Palmsonntag, 6. April 32 nach Christus. Natürlich muss man beachten, dass in dieser Zwischenzeit 116 Schalttage liegen, nicht 119, denn das mit der Verschiebung zum Sonnenjahr und der Korrektur mit Schalttagen ist ja so eine Sache. Deshalb hat man im gregorianischen Kalender alle 400 Jahre lässt man eben wieder eine Ausnahme zu, und um das wieder auszukorrigieren. Und darum sind in dieser Zeitspanne nicht 119, 116, sondern 116 zu rechnen. Und dann muss man beachten, dass eben in der Geschichte kein Jahr Null existiert. In der Geschichte ist eins vor Christus, ein Jahr später eins nach Christus. In der Astronomie, dort hat man einen Nullpunkt. Und darum entspricht eben geschichtlich 445 vor Christus, in der Astronomie 444 vor Christus. Und das ging also genau auf, und das war die Erfüllung der Prophetie aus Daniel 9, wo dem Propheten verkündigt wurde, als Jerusalem in Staub und Asche lag, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen. Von dort an könnte man 7 und 62, das heißt 69 Jahrwochen rechnen. Und dann käme der Messias als Fürst. Das war die Prophetie von Daniel 9,25. Und man muss beachten, eine Jahrwoche bedeutet nicht eine Woche von 7 Tagen, sondern eine Woche von 7 Jahren. Und zwar in der Prophetie haben die Jahre jeweils 360 Tage. Das sieht man sehr schön aus Daniel 11, wo 3,5 prophetische Jahre gleichgesetzt werden mit 1260 Tage. Und das gibt 360 Tage pro Jahr. Nicht wahr? 1260 geteilt durch 3,5 gibt 360. Die prophetischen Jahre dauern 360 Tage, und darum 69 mal 7 mal 360 Tage gibt 173.880 Tage. Und das ist genau die Zeitspanne, wie gesagt, vom 14. März 445 vor Christus, Erlass von Artaxerxes, Nehemia 2, zum Wiederaufbau Jerusalems, bis auf diesen Tag Jerusalems, wo der Messias als Fürst einzog. Nicht wahr? Als der Jesus geboren wurde in Bethlehem, da kam er nicht als Fürst. Einen Fürsten legt man nicht in eine Krippe. Aber an diesem Tag trat er auf als Fürst, so wie das in Daniel 9,25 vorausgesagt war. Und darum nennt der Jesus diesen Tag, dieser dein Tag, indem er sich an Jerusalem richtet. Das war der Tag Jerusalems, als der König einzog. Und nun ist es so, in der Zeit des zweiten Tempels, das ist also die Zeit der Evangelien, die Zeit des Herrn Jesus, da hat man genau festgelegt gehabt, welcher Psalm an welchem Wochentag von dem professionellen Chor und dem Orchester im Tempel aus dem Stamm Levi vorgetragen wurde. An welchem Wochentag? Das findet man im Talmud, im Traktat Tamid 33b. Tamid, das ist das beständige Brandopfer, also das beständige Morgenbrandopfer bzw. Abendbrandopfer. Und da finden wir diese Information, welche Psalmen an welchem Wochentag aufgeführt werden mussten, nebst allen anderen Liedern, die gesungen wurden. Und zwar war festgelegt für Sonntag, auf Hebräisch sagt man natürlich nicht heidnisch Sonntag, der dem Sonnengott geweihte Tag, sondern auf Hebräisch sagt man Yom Rishon, erster Tag. So wie in der Schöpfung, ja? Da wird der erste Schöpfungstag genannt ein Tag. Und dann der zweite Tag wird genannt, also der Montag wird genannt zweiter Tag, Mittwoch, Dienstag, dritter Tag und so weiter. Und so sagt man auf Hebräisch eben für Sonntag Yom Rishon, erster Tag, für Montag Yom Sheni, zweiter Tag, für Dienstag Yom Shlishi, dritter Tag, dann Yom Revi'i, Yom Chamishi, Yom Shishi und dann Yom Shabbat. Also nicht siebter Tag, sondern Tag des Sabbats. Ja, und darum auch im heutigen modernen Hebräischen, wie sagt man Sonntagsschule? Also da muss man zuerst wissen, was heißt Schule? Bet Sefer, Haus des Buches. Das ist die Schule. Also Bet Sefer Yom HaRishon, Haus des Buches des ersten Tages. Das ist die Sonntagsschule. Also, am ersten Tag der Woche, da kommt der Jesus in Macht und Herrlichkeit, könnte man sagen, in königlicher Herrlichkeit nach Jerusalem. Und an diesem Tag war gemäß Tamid 33b Psalm 24 dran. Und das steht übrigens auch in der Septuaginta. Das ist die älteste Bibelübersetzung auf Griechisch aus dem 3. Jahrhundert vor Christus von Juden in Alexandria, Ägypten, fertiggestellt. Und da wird im Titel noch hinzugefügt, dass dieser Psalm für den ersten Tag ist. Also für den ersten Tag der Woche steht dort. Und so sieht man also, schon mindestens im 3. Jahrhundert vor Christus war diese Zuordnung im Judentum eine klare Sache. Übrigens in jedem jüdischen Gebetsbuch, man nennt das Siddur, zum Beispiel, es gibt einen Siddur, der hebräisch und auch mit deutscher Übersetzung zu haben ist, zum Beispiel bei Viktor Goldschmidt Verlag in Basel. Ja, dort sieht man auch die Wochenpsalmen sind dort auch drin, das ist der Siddur Shma Kolenu, höre unsere Stimme, und dann sieht man, Sonntag, da muss man Psalm 24 lesen. Und dann Montag, werden wir gleich sehen, Psalm 48 und dann Dienstag und so weiter. Also Psalm 24 und da lesen wir ein paar Verse. Dieser Psalm wurde also immer beim Morgenbrandopfer gesungen. Das Morgenbrandopfer war das erste Opfer, das man auflegte um die dritte Stunde. Das heißt also hier um 9 Uhr morgens. Man zählt die Stunden ab 6 Uhr morgens. Also um 9 Uhr, da wird das erste Opfer aufgelegt und dann danach kamen alle übrigen Opfer, freiwillige und weiter vorgeschriebene Opfer. Und das letzte Opfer war jeweils das Abendbrandopfer und das wurde um 3 Uhr nachmittags aufgelegt, um die 9. Stunde. Und da sehen wir, das sind genau die Eckzeiten der Kreuzigung. Der Jesus wurde um 9 Uhr, dritte Stunde, gekreuzigt und um die 9. Stunde, also 15 Uhr, starb er. Aber in Verbindung mit dem Morgenbrandopfer um 9 Uhr, da hat der Chor im inneren Tempelvorhof Folgendes gesungen. Psalm 24, ich lese einfach ab Vers 6. Dies ist das Geschlecht der, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob, Selah. Beim Selah schwieg der Chor, dann gab es ein instrumentales Zwischenspiel. Und dann konnte man über die bisher gesungenen Worte ab Vers 1 nachdenken und auch gerade über diesen letzten Vers: Dies ist das Geschlecht der, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen. Es geht um die, die wirklich Gott suchen, seine Gegenwart, ihm entgegentreten möchten als Anbeter. Und dann kommt Vers 7. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Und dann zum Schluss nochmals Selah. Ein instrumentales Zwischenspiel, jetzt hier Nachspiel, und man kann darüber nachdenken. Genau an diesem Tag kam dann der Herr Jesus auf dem Esel vom Ölberg her durchs Kidron-Tal nach Jerusalem. Und Jerusalem wird aufgerufen, diesen König zu empfangen, ihn aufzunehmen. Aber wir haben gleich gelesen, als die Jünger begannen, den Herrn so als Messias-König zu rühmen, 19 Vers 38 nochmals, indem sie sagten: Gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Das ist aus Psalm 118, Vers 26. Und die Rabbiner haben gelehrt, wenn der Messias kommt, muss man ihn mit diesem Psalmwort begrüßen. Baruch haba, beshem Adonai. Baruch haba heißt ganz wörtlich gesegnet, der da kommt. Oder man kann auch übersetzen gepriesen, der da kommt. Aber man muss wissen, Baruch haba, das ist ein fester Ausdruck im Hebräischen, der den Sinn hat, die Bedeutung hat, willkommen. Also wenn Sie in Israel irgendwo eingeladen sind und Sie gehen dann zu diesem Haus, klopfen an und da wird die Tür aufgemacht und dann sagt man Baruch haba, willkommen. Also gesegnet, der da kommt. Oder wenn man mehrere Personen sind, Bruchim habaim. Gesegnete sind die, die da kommen. Also das heißt willkommen. Indem sie also gesagt haben, hier Baruch Hamelech, also willkommen der König, der da kommt. Denn Haba, dann haben sie ihn willkommen geheißen als König. Aber die Pharisäer haben gesagt, verweise es deinen Jüngern, dass sie nicht so etwas sagen. Da sehen wir diesen Widerstand, diese Finsternis aus Jerusalem. Und darum, als der Herr Jesus dann die Stadt so sieht beim Einreiten, lesen wir, er weinte an diesem feierlichen 173.880. Tag, weint er über Jerusalem, weil er weiß, dass die Masse den Führern folgen wird. 5 Tage später werden sie ihn ablehnen. Wird die Masse vor Pilatus schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und darum weint der Jesus und sagt, wenn auch du erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, hätten sie ihn aufgenommen als den König. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und er kündigt an die Zerstörung Jerusalems, die dann im Jahr 70 genau so in Erfüllung gehen sollte, wie das hier beschrieben wird. Die Feinde kommen, werden einen Wall aufschütten. Genau das haben die Römer gemacht und schließlich Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht. Nun, also erstaunlich, wie das mit diesem Tagespsalm übereinstimmt, nicht wahr? Und wir werden gleich sehen, das wird jetzt der Fall sein an jedem weiteren Tag in dieser Passionswoche. Der Psalm, der gesungen wird, morgens um 9 entspricht genau dem, was an diesem Tag in den Evangelien berichtet wird. Wird genau vorbereitet. Und dieses Psalmwort sollte die Gewissen treffen. Ich war all diese Pharisäer, die so Widerstand geleistet haben, hätten denken sollen, was haben sie gesungen da im Tempel? Gerade noch am Morgen. Ihr Tore Jerusalems, hebt eure Häupter, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König? Der Herr der Heerscharen. Jahwe der Heerscharen. Jahwe ist der Ausdruck für Gott, der bedeutet der Ewige, also absolut ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Und hier wird auch gleich klar gemacht, dass dieser König, der hier einzog, der Jesus, dieser Mensch aus Nazareth, das war der ewige Gott, der dann nach Jerusalem einzog. Was bedeutet das eigentlich? Die Häupter der Tore sollen sich heben. Das kann man gut illustrieren am Goldenen Tor. Das ist ja wohl allen bekannt in Jerusalem. Dieses Osttor des Tempelplatzes, es ist zugemauert, aber man sieht über dem Toreingang, dem zugemauerten, sieht man eben einen Überbau. Und dieser Überbau, das nannte man auf Hebräisch Haupt des Tores. Also die Tore sollen nicht nur einfach aufgehen, die Türflügel sollten eben offen stehen, wenn der König kommt, sondern sogar der Überbau soll abgehoben werden. Hebt eure Häupter, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Es ist allerdings in der Mehrzahl, überhaupt die Tore Jerusalems werden aufgerufen, sich zu öffnen für das Kommen des Messias. Aber es wird gesagt, ihr Tore der Urzeit, also ihr alten Tore, öffnet euch für den König. Stellt sich die Frage, durch welches Tor ist der Herr damals eingeritten? Nun, wir können das klar sagen, dass es nicht durch dieses Osttor war. Denn dieses Osttor war ganz speziell im Tempel. Ich muss vielleicht noch erklären. In diesem verschlossenen goldenen Tor, das stammt übrigens aus byzantinischer Zeit, also so 4., 5. Jahrhundert nach Christus. Aber innerhalb dieses Torgebäudes findet man noch die originalen Torpfosten. Das heißt zwei Monolithen, also große Steine. Einer 3,5 Meter hoch und der andere 4,5 Meter hoch. Und das sind noch die originalen Torpfosten des Tempeltores, mindestens aus der Zeit von Nehemia. Also die Zeit, wo Artaxerxes den Erlass gab zum Wiederaufbau Jerusalems. Also mindestens aus dieser Zeit stammt dieses Tor, ist also in der Struktur heute noch vorhanden. Aber dieses Tor war eben ganz speziell. Durch das Osttor wurde am Yom Kippur jeweils der Sündenbock hinausgeführt durchs Kidrontal auf den Ölberg, um dann in die Wüste gejagt zu werden. Und durch dieses Tor wurde auch die rote Kuh hinausgeführt. Das war das grundlegende Opfer Israels überhaupt. Ohne das Opfer der roten Kuh, 4. Mose 19, konnte man gar nicht opfern in Israel. Denn zuerst musste die Priesterschaft überhaupt gereinigt werden, um opfern zu können. Und das geschah nur durch das Opfer der roten Kuh. Und der Talmud sagt, dass von Mose bis zum Jahr 70 nach Christus, wo dann der Tempel zerstört worden ist, sind nur 9 rote Kühe geopfert worden. Also es war ein ganz, ganz seltenes Opfer, das dann die Asche geliefert hat, der roten Kuh, für die Reinigung. Ja, und durch dieses Osttor wurde auch diese rote Kuh hinübergeführt auf den höchsten Punkt des Ölberges, wo dieser spezielle Altar stand für das Opfer dieser Kuh. Und darum ist klar, durch diesen Eingang durfte man normalerweise gar nicht hineingehen. Dieser Eingang war auch besonders bewacht, damit da nicht irgendwelche rituellen Verunreinigungen geschahen. Aber es ist ganz naheliegend, der Herr zog vom Ölberg durchs Kidrontal dann durch das Stadttor auf dem Ophel ein. Der Ophel, das ist dieser kurze Abschnitt des Tempelberges. Gerade nach dem Tempelplatz geht der Tempelberg nach Süden sehr lang gezogen hinunter. Und der erste Abschnitt, gerade nach dem Tempelplatz nach Süden, das ist der Ophel. Und dann weiter unten kommt die Davidsstadt. Und dort auf dem Ophel gab es ein Stadttor und das war das naheliegende Tor, um da hineinzugehen in die Stadt. Und gleich dort auf dem Ophel war dann auch die schöne Pforte, Apostelgeschichte 3, dieses Doppeltor, das den Hauptzugang zum Tempel für das Volk darstellte. Also, Psalm 24 ruft einfach allgemein die Tore Jerusalems auf, sich zu öffnen, damit der König der Herrlichkeit einziehen könne. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Immer am ersten Tag der Woche, also auf Deutsch sagt man Sonntag, das ist einfach so. Am ersten Tag der Woche wurde in verschiedenen Synagogen im Land Israel aus dem Schöpfungsbericht gelesen. Und zwar las man am Sonntag den ersten Schöpfungstag und gleich auch schon den zweiten. Und dann am Montag wurde der zweite Schöpfungstag gelesen und der dritte dazu und so weiter. Jetzt lese ich aus 1. Mose 1 und damit ist auch gleich klar, die Bibel beginnt mit dem Sonntag. Wie gesagt, natürlich sagt man in der Bibel nicht Sonntag, denn das hat mit dem Sonnengott gar nichts zu tun, aber es ist der erste Tag der Woche. Und die Bibel beginnt mit diesem ersten Tag der Woche. Übrigens, für feine Gewissen, es ist auch kein Problem, wenn wir weiterhin diesen Tag Sonntag nennen im Deutschen. Auch wenn das ein heidnischer Name ist. Und das sehen wir im Neuen Testament sehr deutlich daran, dass es ganz üblich war, dass die Menschen, die sich aus dem Heidentum bekehrt hatten, auch weiterhin ihren Eigennamen führten, den ihre Eltern ihnen gegeben hatten. Zum Beispiel in Philipper 2. Da erwähnt der Apostel Paulus einen ganz treuen Bruder, Epaphroditus, der so treu und hingebungsvoll war, dass er krank wurde und fast gestorben ist. Aber dann hat Gott ihn doch wieder hergestellt. Epaphroditus heißt der Aphrodite Geweihte. Schrecklich, aber der Apostel Paulus benutzt diesen Namen weiter, weil es einfach ein Name ist und das hat nichts weiter zu sagen. Oder in Römer 16, da haben wir ganz viele Grüße und da könnte man verschiedene Namen herausgreifen. Ich wähle einfach mal Nereus, heißt einer. Aber Nereus, das ist der Meergott. Aber der wird weiter Nereus genannt, weil er einfach so hieß und die Eltern hatten ihn so genannt. Ja? Und da hat man also kein Problem gehabt. Diese Namen waren einfach Namen und das bedeutet also nicht, dass man sich dadurch verunreinigte, wenn man Epaphroditus weiter Epaphroditus genannt hatte. Natürlich konnte man seinen Namen auch ändern. Zum Beispiel Saulus, obwohl das ja kein heidnischer Name war, sondern das war in Anspielung an König Saul gegeben, der einen Kopf größer war als alles übrige Volk. Und Saulus sollte eben nach dem Wunsch der Eltern ein ganz besonderer Mann werden. Der Begehrte heißt Saul. Und die wollten auch, dass er wirklich Karriere machte. Darum haben sie ihn später von Tarsus in der heutigen Türkei nach Jerusalem geschickt, zu einem der besten Lehrer, zu Gamaliel. Der sollte Karriere machen, aber Saulus wählt später den Namen Paulus. Auf Lateinisch der Kleine. Eben weil es sich reimt mit Saulus. Ja, man konnte den Namen ändern, aber das musste nicht so sein. Das war so ein kleiner Einschub, aber das hat schon praktische Auswirkungen, wenn man das so vor Augen hat. Also darum sage ich auf Deutsch Sonntag, aber auf Hebräisch sage ich Yom Rishon, erster Tag. Und da lasen sie also in den Synagogen, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde wurde wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Oder hier Yom Echad, ein Tag. Und dann nachher kommen die Kardinalzahlen, dann heißt es zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag. Ja, also an diesem Tag erschafft Gott die Welt. Aber dann lesen wir in Vers 2 von Finsternis über der Erde. Und in diese Finsternis hinein lässt Gott sein Licht hineinleuchten. Und Gott sprach, es werde Licht. Und an diesem Tag kam der Herr Jesus vom Ölberg her. Das ist also der Berg im Osten Jerusalems. Da, wo am Morgen jeweils die Sonne aufgeht. Da vom Ölberg her kam er und ritt ein in diese finstere Stadt. Voll Dunkelheit und Widerstand gegenüber dem Messias. Aber eben Gott sagt, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und hier wird auch ganz klar geschieden zwischen Licht und Finsternis. Wenn es hier heißt, Gott schied das Licht von der Finsternis, dann muss man es so verstehen. Schied, lehafdil auf Hebräisch, kann bedeuten scheiden, also räumlich, oder auch begrifflich. Aber es ging nicht darum, dass hier am Anfang quasi so ein Zwielicht war von Finsternis und Licht gemischt. Finsternis ist ja sowieso nichts. Finsternis ist einfach Abwesenheit von Licht. Licht ist etwas. Aber nicht das wurde geschieden, sondern das Licht leuchtete in die Finsternis und Gott hat dann begrifflich geschieden, indem er nämlich den Tag, das Licht nennt er Tag, Yom, auf Hebräisch, und die Finsternis nannte er Laila, Nacht. Also Gott bezeichnet die Begriffe ganz klar. Licht, das ist Tag. Finsternis, das ist Nacht. Und das ist etwas ganz grundsätzlich Wichtiges. Gott macht also begrifflich ganz klare Unterschiede. Und wir sehen in einer nachchristlichen Gesellschaft, in der wir in Europa und in Nordamerika leben, da werden die Begriffe bewusst vertauscht, verwischt. Ja? Und man bezeichnet das als gerecht, was eigentlich ungerecht ist. Und man bezeichnet das als Unrecht, was eigentlich gerecht ist. Und darum wird in Jesaja 5 gesagt, wehe denen, die das Licht Finsternis nennen und die Finsternis Licht. Und es ist darum auch wichtig, dass wir begrifflich ganz klar unterscheiden und eben die Begriffe nicht vermischen. Und wenn wir sagen Frau, dann meint man wirklich eine Frau, ja? Und nicht jemand, der sich als Frau fühlt, aber in Wirklichkeit ein Mann ist, ja? Und wenn man eben sagt Mann, dann meint man Mann, ja? Und so ist es wichtig, ganz allgemein klare, saubere Begriffe in der Sprache zu benutzen. Gott zeigt uns das von Anfang an in seinem Wort. Und wir sehen, die Finsternis wendet sich gegen den Herrn Jesus, als er einritt. Die Pharisäer sagen, verweise es deinen Jüngern, dass sie da nicht mehr rufen, gepriesen oder eben willkommen, der König, der da kommt im Namen des Herrn. Und der Herr sagt ganz klar, wenn diese schweigen, dann werden die Steine beginnen zu schreien. Das muss so sein. Es muss ganz klar benannt werden, um was es hier geht. Der König, der Messias, kommt am Tag Jerusalems in die Stadt hinein. Also schon gewaltig, was da geschah und wie Gott eben auch die Tradition im Judentum so geführt hat, dass am richtigen Tag das Richtige eben gelesen wurde. Und so sehen wir eben Gottes Souveränität, wie er zu uns Menschen sprechen kann. Ja? Und so ist das hier geschehen. Und diese Information über die Schöpfungstage, die haben wir auch aus dem Talmud. Ich habe hier auf dem Skript geschrieben BT. Das ist die Abkürzung für babylonischer Talmud. Weil es gibt noch den Jerusalemer Talmud. Der ist in der Grundschicht, das ist die Mishnah, ist das Gleiche, aber dann die Interpretation, die Gemara, unterscheidet sich. Und es ist so, beide Talmude sind wichtig im Judentum, aber der babylonische Talmud ist der wichtigere. Weil das die wichtigen Rabbiner waren, die da interpretiert haben, und die waren aus dem heutigen Irak, also aus Babylonien. Nicht wahr? Nach dem Jahr 70 flohen Abertausende von Juden nach Babylonien, in das Gebiet des heutigen Irak. Und darum wurde in weiteren Jahrhunderten Babylonien das wichtigste Zentrum des Judentums. Und da wurde der babylonische Talmud vollendet, so um 500 herum. Und das ist also der wichtige, der babylonische Talmud. Und im Traktat, er ist eingeteilt in verschiedene Abschnitte, Traktat Ta'anit 4, 2 bis 3, da hat man diese Information über die Schöpfungstage jeweils vorgelesen an den betreffenden Wochentagen. Jetzt ganz wichtig zur Chronologie der Ereignisse. Nur im Markus-Evangelium kann man genau sehen, was an welchem Tag stattgefunden hat. Denn im Markus-Evangelium wird ganz konsequent angegeben, wann wieder ein neuer Tag kommt. Markus 11, Vers 12. Nach dem Einzug nach Jerusalem steht: und des folgenden Tages. Und da wird klar gemacht, dass die Tempelreinigung eben am nächsten Tag stattgefunden hat, am Montag. Dann Markus 11, Vers 20, wie man das hier auf dem Skript hat. Und als sie früh morgens, da wird klar gemacht, was jetzt kommt, ist wieder an einem neuen Tag geschehen, nämlich am Dienstag. Markus 14, 1, da steht: es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Das heißt, es waren von Markus 14, 1 an nur noch zwei Tage bis zum Passa, das eben begann am 14. Nissan, das heißt hier in dieser Woche am Donnerstag. Diese Zählung nennt man übrigens inklusive Zählung. Wenn man den Tag, der gerade ist, zählt als 1 und dann den nächsten als 2. Also dieser Hinweis macht klar, Markus 14, 1 eröffnet den Mittwoch. Übrigens, das ist so ein Problem in der Sprache, ob man jeweils bei Zeitangaben inklusiv oder exklusiv zählt. Zum Beispiel beim Arzt. Geht man zum Arzt und er möchte einen in zwei Wochen wieder sehen, dann sagt er in 14 Tagen wieder. Aber wenn man das jetzt auf Französisch übersetzt, muss man übersetzen dans 15 jours. Nicht in 14 Tagen, sondern in 15 Tagen. Also man meint genau das Gleiche. Nur muss man eben den Tag des Arztbesuches zählen als 1. Und dann kommt man auf 15. Auf Deutsch fängt man dann zu zählen am nächsten Tag 1 und dann kommt man auf 14. Aber ist das Gleiche. Aber Deutsch ist noch viel schwieriger. Wenn der Arzt einen in einer Woche haben möchte, dann sagt er in 8 Tagen wieder. Ja, aber da zählt er eben inklusiv. Und bei 14 Tagen, da zählt er exklusiv. Und man muss einfach wissen, was jetzt gemeint ist. Und das ist also in der Bibel auch wichtig. Es gibt beide Zählungen, eben die exklusive und die inklusive. Und hier ist es also die inklusive Zählung. Und dann haben wir Markus 14, Vers 12. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, da man das Passa schlachtete. Das ist jetzt der 14. Nissan, an dem die Lämmer geschlachtet werden mussten. Und das ist in dieser Woche der Donnerstag. Markus 15, 1. Und alsbald, am frühen Morgen, und dann kommen die Ereignisse der Kreuzigung, das ist Freitag. Und in Markus 16, 1, beginnt es mit den Worten, und als der Sabbat. Also Sabbat, das ist der Samstag. Aber Markus 16, 1 und 2 geht dann weiter, und als der Sabbat vergangen war, was kommt nach dem Sabbat? Der erste Tag der Woche. Und darum steht dann in Vers 2, und sehr früh, am ersten Wochentag, und da ist klar, hier ist der Sonntag gemeint. Aber diese chronologische Einteilung ist nur im Markus-Evangelium gegeben. Das Markus-Evangelium ist, zum Beispiel besonders im Gegensatz zu Matthäus und Lukas, ganz strikt zeitlich, in der zeitlichen Abfolge geschrieben, also chronologisch geschrieben. Alle Evangelien sind chronologisch, nicht wahr? Die Geburt kommt nicht am Ende und die Auferstehung am Anfang. Also grob sind alle chronologisch, aber es ist so, dass Matthäus manchmal den Stoff nach inhaltlichen Kriterien zusammenordnet, und bei Lukas ist das auch ganz typisch. Aber Markus ganz streng zeitlich, und wenn man das jetzt eben nicht befolgt, dann kriegt man ein totales Chaos bei der Betrachtung der Passionswoche. Wir haben das ja schon andeutungsweise in Lukas 19, habe ich doch gelesen, wie der Jesus nach Jerusalem einzog, bis Vers 44, das ist dieser Sonntag, und dann kommt Vers 44. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, auszutreiben, die darin verkauften und kauften. Da kommt jetzt die Tempelreinigung. Es ist die Frage, war das am gleichen Tag oder an einem weiteren Tag? Das wird in Lukas nicht gesagt. Und ein Theologe namens Bürgener hat diese Besonderheit genannt, die Methode der unbestimmten Zeitangabe. Und das ist etwas ganz Wichtiges für die Evangelien, weil das ein Stilmittel ist in den Evangelien, das an vielen Stellen eben die Zeitangabe einfach weggelassen wird, nicht weiter präzisiert wird. Und dann könnte man als Leser meinen, das war am gleichen Tag. Aber es war nicht am gleichen Tag. Und warum nenne ich diesen Bürger? Ne? Das war ein liberaler Theologe. Und er ist davon ausgegangen, auch schon von seiner Ausbildung her, dass die Bibel voller Fehler ist. Und der ist durch weiteres Studium der Bibel immer mehr zur Überzeugung gekommen, dass das stimmt überhaupt gar nicht, was ich gelernt habe und was man in der liberalen Theologie so sagt. Die Bibel ist ganz präzise geschrieben. Und er hat dann ein Buch geschrieben über die Auferstehung und über die zeitlichen Abfolgen in den Auferstehungsberichten, und hat schließlich herausgefunden, dass das alles ganz streng aufgeht. Es ist sehr schwierig, das zusammenzubringen, und weil man eben so kleine Feinheiten im Text beachten muss, und wenn man das nicht macht, hat man eben ein Chaos im Kopf, aber nicht im Text. Und der Mann ist also völlig weggekommen von dieser liberalen Sicht und hat erkannt, es geht perfekt auf, genau so, wie es in der Bibel steht. Ja, und er hat dann diesen Begriff geprägt, eben die Methode der unbestimmten Zeitangabe. Und das ist jetzt bei Lukas so, bei Matthäus auch. Wenn man den Einzug nach Jerusalem liest und dann weiter, könnte man denken, ja, das war am gleichen Tag. Aber Matthäus sagt einfach nichts weiteres, wann das war, sondern er sagt, das war und das war und das war. Aber Markus sagt ganz genau, wie das war an diesem Tag und am nächsten Tag war das und am nächsten Tag war das. Und man muss eben alle Evangelien zusammennehmen und dann findet man die Wahrheit. Und ich nehme das ein bisschen vorweg, damit wird dann auch klar, dass die Kreuzigung, die war am Freitag und die Auferstehung am Sonntag. Und all diese Versuche, das zu verschieben und das Passa sogar zu verschieben, das war sogar bei Todesstrafe untersagt. Ich weiß, es gibt solche, die sagen, ja nein, der Herr habe das Passa vorverschoben und mit seinen Jüngern an einem früheren Termin gegessen als normalerweise. Nun, in 4. Mose 9 wird klar gemacht, wer das macht, verdient die Todesstrafe. Das geht überhaupt nicht. Und der Herr hat das ganz genau im richtigen Zeitpunkt mit den Jüngern gegessen. Aber eben, wenn man da versucht, da durchzudrücken, der Herr sagte in Matthäus 12, 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde wird der Menschensohn sein. Also, dann muss das 3 Tage und 3 Nächte sein, ja? Und dann 3 mal 24 Stunden. Nein, sondern 3 Kalendertage heißt das. Ich war im Althebräischen ist Tag, Yom, auch zweideutig wie auf Deutsch. Wenn wir sagen Tag, dann kann das bedeuten die helle Zeit, in der die Sonne scheint. Oder wenigstens hinter den Wolken. Und Tag kann aber auch bedeuten 24 Stunden, ein Kalendertag. Nun, im Althebräischen konnte man sagen, ein Tag und eine Nacht, und das war dann klar, das ist ein Kalendertag. Aber es ist in der Bibel und auch im Judentum allgemein üblich, auch wenn eine Zeiteinheit nur angebrochen ist, zählt man sie als Zeiteinheit. Das gilt zum Beispiel auch bei den Jahren. Wenn in der Bibel Jahre nur angebrochen sind, werden die als Jahr gezählt. Das ist zum Beispiel sehr wichtig, wenn man die Chronologie der Könige von Israel macht, dass man um diese Art des Zählens weiß, sonst bekommt man ein Durcheinander in der Chronologie. Angebrochene Zeiteinheiten werden vollständig gezählt. Und wenn der Herr sagt, 3 Tage und 3 Nächte, will er sagen, 3 Kalendertage. Und das war also so, wir werden gleich sehen, am 15. Nissan wurde der Herr gekreuzigt. 15, 16, 17. Am 17. ist er auferstanden, das heißt 3 Kalendertage. Aber natürlich an diesem 15. Nissan, das war eigentlich nur noch ein kurzer Teil, als er bereits ins Grab gelegt wurde. Aber der gilt auch angebrochen als Kalendertag. Und dem sagt man Tag und Nacht. Und darum sagt der Herr eben an einer Stelle, am 3. Tag werde ich auferstehen. Oder eben 3 Tage und 3 Nächte. Ja, aber am 3. Tag, das wäre ja auch schon angebrochen, ja? Nicht ganz vollständig. Aber man muss einfach die Art und Weise, wie man sich ausdrückt in den Bibelsprachen, muss man zur Kenntnis nehmen und dann geht alles auf. Und wie gesagt, das Markus-Evangelium macht die Chronologie völlig klar, sodass genau gesagt werden kann, das geschah an diesem Tag und das an jenem Tag. Und dabei ergibt sich eben diese wunderbare Übereinstimmung mit den jeweiligen Tagespsalmen und mit den jeweiligen Tagen der Schöpfungswoche. Und wenn man eben da was verändert, dann wird die ganze Schönheit dieser Struktur zerstört. Dann geht es einfach nicht mehr auf. Aber so geht es auf. Nun, gehen wir zum Montag. Da haben wir eben die Tempelreinigung vor uns. Wir schlagen auf jetzt in der Parallelstelle in Matthäus, wo dieses Ereignis ausführlicher berichtet wird als in Lukas. Nicht wahr? Kapitel 21, 1 bis 11, Einzug nach Jerusalem auf dem Esel. Und damit wurde die Prophetie aus Zacharja 9, 9 erfüllt, wo Jerusalem aufgerufen wird, sich zu freuen, weil der König Jerusalems kommt auf einem Füllen. Der Esel reitend. Und dann, Vers 12 heißt es, und Jesus trat in den Tempel Gottes ein. Da sieht man. Ja, wann? am gleichen Tag? Nein, am nächsten Tag. Das geht aber nur aus dem Markus-Evangelium heraus, hervor. Und hier wird einfach gesagt, zuerst war der Einzug nach Jerusalem und dann der Eintritt in den Tempel zur Tempelreinigung. Es wird einfach nicht gesagt, wie die zeitlichen Verhältnisse genau sind. Aber dass das eben später kam. Und ganz wichtig, wenn man das im Markus-Evangelium für sich nachliest, wird klar, noch am Ende des Sonntags, wo der Herr Jesus in den Tempel eingetreten war, da hat der Herr all die Gebäude angeschaut im Tempel. Da sieht man seine Liebe zum Tempel, den er nannte das Haus meines Vaters. Er schaut nochmal die Gebäude an und dann geht er zum Ölberg rüber, um dann erst am nächsten Tag, aber man gewissermaßen schnurstracks, in den Tempel zu gehen, um den Tempel zu reinigen. Das macht klar, eigentlich vom Inhaltlichen her wäre die Tempelreinigung gerade die Folge gewesen vom Einzug nach Jerusalem. Der König kommt in diese finstere Stadt als das Licht hinein und will mit der Finsternis aufräumen, weil er all diese Ungerechtigkeit sieht im Tempel, aber es war schon spät. Macht der Bibeltext klar, und darum ging der Herr wieder zum Ölberg und am nächsten Tag kam er eben als der König, der jetzt im Tempel aufräumt. Und so lese ich Matthäus 21, 12. Und Jesus trat in den Tempel Gottes ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ein Zitat aus Jesaja 56, 7. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Ein Zitat aus Jeremia 7, Vers 13. Und es traten Blinde und Lahme in den Tempel zu ihm, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, welche er tat, und die Kinder im Tempel schrien und sagten, Hosianna, dem Sohne Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber spricht zu ihnen, ja, habt ihr nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Das ist ein Zitat aus Psalm 8. Und er verließ sie und ging hinaus, außerhalb der Stadt nach Bethanien und übernachtete daselbst. Also der Herr Jesus kommt als König in den Tempel hinein und räumt auf mit diesem Verkauf. Ich muss erklären, der Verkauf der Opfer fand statt in der südlichen Halle des Tempels. Das war die königliche Säulenhalle. Königliche Säulenhalle ist einfach die Übersetzung des griechischen Basilika. Basilika, da steckt das Wort Basileus drin. Basilika ist eben eine königliche Säulenhalle. Das war ein Architekturstil, der sehr verbreitet war in der römisch-griechischen Kultur. In großen Städten baute man also riesige Hallen, königliche Säulenhallen, das war der Sitz des Marktes und des Gerichtshofes. Und wenn ein König in diese Stadt auf Besuch kam, dann machte er seinen pompösen Auftritt in der königlichen Säulenhalle. Also das war der Ort, wo das Volk eine Begegnung mit dem König haben konnte, eine feierliche Begegnung. Und nun, der Tempelmarkt war in dieser Halle. Sehr interessant, bei der ersten Tempelreinigung in Johannes 2, also bevor der Herr Jesus öffentlich begann zu predigen, dort reinigt der Herr auch den Tempel und sagt den Verkäufern, machet nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Das ist interessant. Kaufhaus auf Hebräisch, wenn man das zurückübersetzt, ist Chanut. Im Talmud wird diese Halle genannt der Chanut. Und der Jesus sagt, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Chanut. Also hier sollen die Opfer nicht verkauft werden, denn diese Halle gehörte zum Vorhof der Heiden, der eben extra als Erweiterung gebaut wurde, einige Jahre vorher, damit die Heiden genug Platz hätten, um Gott andächtig anbeten zu können. Aber da schrien die herum. Das war nicht der richtige Ort für Verkauf. Es gab nämlich auch auf dem Ölberg eine Verkaufsstelle. Dort hätte man Opfer kaufen können, aber nicht im Tempel. Und jetzt bei dieser zweiten Tempelreinigung am Schluss des Dienstes des Herrn Jesus von 3 Jahren, da sagt der Herr, ihr habt den Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht. Das ist noch schlimmer als nur ein Kaufhaus. Und im Talmud gibt es auch diese Klagen, dass man sich unrechtmäßig mit diesen Opfern bereichert hatte. Und das ist noch etwas Zweites. Also überhaupt, dass man verkauft und lernt, war ein Problem. Aber zweitens, dass man sich dadurch noch ungerecht bereichert, eben das Haus Gottes zu einer Räuberhöhle machte, da hat der Herr ganz klar Stellung genommen und hat diese Verkäufer hinausgetan. Und damit hat er sich in der königlichen Säulenhalle als der König Israels präsentiert. Aber in dieser Halle war der Sitz des Sanhedrins seit dem Jahr 30. Und der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof, hatte die Erlaubnis gegeben, hat das so angeordnet, dass man hier verkaufen kann. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommt ein Mann aus Nazareth und er sagt, das geht überhaupt nicht. Er stellt sich gegen den Sanhedrin. Und damit musste der Sanhedrin endgültig Stellung nehmen, wer ist dieser Mann? Wenn er der Messias ist, dann steht er über dem Gerichtshof. Und wir müssen ihm gehorchen. Wenn er nicht der Messias ist, dann ist er ein Rebell, der sich gegen den Sanhedrin wendet. Dann muss er sterben. Mehr davon nach der Pause. Wir sind beim Montag angekommen. Und das ist der Tag, an dem Psalm 48 gesungen wurde. Also genau am Morgen um 9 Uhr wird das Morgenbrandopfer aufgelegt. Das ist der Moment, an dem die Tempeltüren geöffnet wurden. Und wir lesen in den Evangelien, dass der Herr Jesus dann am frühen Morgen gekommen ist, um sofort in den Tempel einzutreten, um das, was zeitlich am Sonntag nicht reichen konnte, am Montag auszuführen. Und da tritt er also als König im Tempel auf dem Tempelberg, in der königlichen Säulenhalle. Und da liest man, was im Psalm 48 gesungen wurde. Ein Psalmlied von den Söhnen Korahs. Groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berg. Der heilige Berg, das ist der Tempelberg. Schön ragt empor, eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion an der Nordseite, die Stadt des großen Königs. Der Tempelberg Moria oder, wie er meistens genannt wird, Zion. In der Bibel ist also der Zionsberg immer der Tempelberg. Heute nennt man einen Nachbarhügel Zionshügel. Aber der biblische Berg Zion ist der Tempelberg. Und der ist so aufgebaut. Der Südabhang erstreckt sich sehr, sehr weit. Und dann auf der Nordseite, da haben wir die Anhöhe und das war der Ort des Tempelplatzes. Darum steht hier, schön ragt empor, eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion an der Nordseite. Darum wird die Nordseite so betont, das ist eben der Tempelplatz. Und dann wird betont die Stadt des großen Königs. Und weiter, Vers 9, wie wir gehört hatten, so haben wir es gesehen, in der Stadt des Herrn, der Heerscharen, in der Stadt unseres Gottes. Gott wird sie befestigen in Ewigkeit. Also dieser König, dieser Herr, unser Gott, das ist der Gott Jerusalems. Das ist der Herrscher über Jerusalem. Und dann Vers 11, wie dein Name, Gott, so ist dein Lob bis an die Enden der Erde. Mit Gerechtigkeit ist gefüllt deine Rechte. Seine rechte Hand ist mit Gerechtigkeit gefüllt. Und da kommt er mit einem Strick in der Hand und jagt all diese Verkäufer, die eben sich ungerecht bereichert haben, aus dem Haus Gottes hinaus. Vers 12, es freue sich der Berg Zion. Es mögen verlocken die Töchter Judas um deiner Gerichte willen. Der König ist auch gleich der Richter. Nun, das ist die Ausgangslage. Der Herr Jesus setzt sich damit in Opposition, in Konfrontation mit dem Sanhedrin, der in der königlichen Säulenhalle in der Südostecke seinen Sitz hatte, ab dem Jahr 30. Und darum sehen wir auch gleich in Lukas, dass die Leute vom Sanhedrin sich ihm entgegenstellen. Und zwar Vers 20. Vers 1, Kapitel 20, Vers 1. Und es geschah an einem der Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte, da traten die hohen Priester und die Schriftgelehrten mit den Ältesten herzu und sprachen zu ihm und sagten: Sage uns, in welchem Recht tust du diese Dinge? Oder wer ist es, der dir dieses Recht gegeben hat? Und aus den chronologischen Angaben des Markus-Evangeliums wird klar, das war der Dienstag. Da kommt es, wie ich auf dem Skript geschrieben habe, während Montag überschrieben ist mit die zweite Tempelreinigung, ist Dienstag überschrieben mit Konfrontation und harte Diskussionen. Der Sanhedrin musste Stellung nehmen. Und darum kommen sie am nächsten Tag, am Dienstag, und fordern ihn heraus: In welcher Autorität tust du das, dass du dich gegen uns, und zum Sanhedrin gehörten eben der Hohepriester, dann die führende sadduzäische Priester, Pharisäer, Älteste, und genau diese Leute treten ihm da entgegen. Was ich noch erklären muss, beim Montag, also am Tag der Tempelreinigung, da wurde Psalm 48 gelesen, und das Thema ist dort der König auf dem Tempelberg, der Richter Jerusalems. Und am Montag wurde gelesen der zweite Schöpfungstag. Das ist nach 1. Mose 1, 3 bis 5, der Tag, an dem Gott eine Scheidung machte zwischen dem Wasser unterhalb der Ausdehnung und dem Wasser oberhalb der Ausdehnung. Etwa am ersten Schöpfungstag, da sehen wir, die Erde war völlig bedeckt von Wasser. Am zweiten Schöpfungstag, da macht Gott eine Ausdehnung. Das Wort Rakia bezeichnet etwas weit ausgedehntes und hauchdünnes. Das ist die Atmosphäre. Und die wird dann auch Himmel genannt. Das ist der Lufthimmel im Gegensatz zum Universum, dem Himmel der Sterne. Dieser Himmel wird erwähnt in Vers 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Damit ist gemeint das Universum. Aber beim zweiten Schöpfungstag, dort erschafft Gott die Atmosphäre, und die trennt zwischen dem Wasser unterhalb, der Urozean, und Wasser oberhalb, das sind die Wolken. Die weltweit riesige Mengen Wasser eben oberhalb tragen und dazwischen Luft. Also es gibt eine Scheidung zwischen oben und unten. Und genau am Montag bei der Tempelreinigung, da macht der Herr diese Scheidung. Und er jagt alles Unheilige hinaus, um das Heilige eben stehen zu lassen. Jetzt Dienstag, Konfrontation und harte Diskussion. Das folgt genau aus dem vorhergehenden Tag. Wir sehen, es gibt also eine ganz zwingende Abfolge der Ereignisse. Die Richter Israels stellen sich dem Herrn entgegen und sagen: In welchem Recht tust du das? Und der Herr Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Das ist nicht immer unhöflich, wenn man eine Gegenfrage stellt. Ist sogar sehr jüdisch. Ich habe in einer einem hebräischen Grammatikbuch für Modernhebräisch gelernt. Eben, das sei eigentlich nicht so anständig Gegenfragen. Aber es gibt dann sogar diese Anekdote, da wurde ein Jude gefragt, warum stellt ihr eigentlich immer Gegenfragen? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Warum eigentlich nicht? Ja, aber Gegenfragen, die können eben ganz sinnvoll sein. Da fragt einer etwas und eine Gegenfrage kann eigentlich klar machen, wo steht der, der die Frage stellt. Und der Herr Jesus sagt, wenn man weiterliest in Lukas 20, ich frage auch etwas. Die Taufe von Johannes, war sie von Gott oder war sie von den Menschen? Und das war natürlich eine gewaltige Frage. Johannes der Täufer war ja eine Sensation. Er hat ganz Israel in Bewegung gebracht, als er auftrat, als Prophet. Nachdem man jahrhundertelang seit Malachi keine Propheten mehr hatte, tritt er auf. Und sogar außerbiblisch, bei Josephus Flavius ist das bezeugt, dass man in Israel der Überzeugung war, dieser Johannes war ein gerechter Mann und hat eine hohe Achtung vor ihm gehabt. Und nun, dieser Johannes, der Täufer, hat bezeugt, Jesus Christus ist der Messias. Johannes 1 sagt er, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt trägt. Da macht er den Hinweis, Jesaja 53 wird durch ihn, den Messias, Jesus, erfüllt werden. Und die Masse im Volk, und besonders die eben aus der Unterschicht und auch Zöllner und Sünder, die haben ihre Schuld bekannt bei Johannes und haben sich taufen lassen, um sich bereit zu machen, dem Messias zu begegnen. Aber, das machen die Evangelien klar, die Pharisäer haben sich da nicht gebeugt. Die haben das nicht akzeptiert. Und jetzt waren sie im Dilemma. Wenn sie sagen würden, diese Taufe von Johannes war von den Menschen, dann wird die Volksmenge sie nicht mehr akzeptieren. Weil die wussten ganz genau, dieser Johannes hat eine solche moralische Autorität und Integrität gehabt. Und die sagen, das war nicht von Gott. Aber wenn sie sagen würden, es ist von Gott, dann wussten sie genau, der Herr würde dann sagen, warum habt ihr nicht geglaubt? Warum habt ihr nicht Buße getan? Und da haben sie gesagt, und das war eine Lüge, wir wissen es nicht. Und der Herr sagt, dann sage ich euch die Antwort auch nicht. Also seine Autorität war eben begründet darin, dass er der Messias war. Und Johannes der Täufer hat das Israel gegenüber so klar gemacht, dass damals die Masse erkennen musste, das, was Johannes der Täufer sagt, das ist die Wahrheit. Aber sehen wir, der Gerichtshof stellt sich gegen den Herrn. Und an diesem Morgen wurde Psalm 82 gesungen. Und dieser Psalm richtet sich an die Richter Israels. Und zwar werden die genannt Elohim. Das ist ein bisschen erstaunlich für uns im Deutschen. Elohim bedeutet nämlich Götter. Aber das Wort Elohim wird benutzt für Gott, aber es wird auch benutzt eben für Richter, die Gottes Recht vertreten sollten. Und darum in 2. Mose 21, wo gesagt wird, wenn man jemanden vor die Richter bringt, dort wird das Wort Elohim verwendet für Richter. Aber es ist ein normaler Ausdruck für diese Richter, die Gott eingesetzt hatte. Und nun, Psalm 82, Vers 1, ein Psalm von Asaf. Gott steht in der Versammlung Gottes, inmitten der Götter, der Elohim, das sind jetzt die Richter Israels, richtet er. Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Person der Gesetzlosen ansehen? Und dann kam ein Zwischenspiel, konnte man darüber nachdenken. Das richtet sich genau an den Sanhedrin, der ungerecht urteilt. Und wenn Sie genau merken, jetzt kommen wir in die Klemme, sagen Sie, wir wissen es nicht. Und dann geht es weiter. Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Armen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. befreit den Geringen und den Dürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gesetzlosen. Also von ihnen wird gefordert, dass sie ein gerechtes Gericht ausüben, aber wir werden gleich sehen, in den weiteren Tagen wird der Messias durch sie ermordet werden, zum Tod verurteilt werden. Und dann wird gesagt, sie wissen nichts und verstehen nichts. Ja genau, das haben sie sogar selber gesagt. Wir wissen es nicht. Und da hat man gesungen, sie wissen nichts und verstehen nichts. In Finsternis wandeln sie einher. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Also wenn die Richter nicht mehr recht sprechen, dann wackelt alles. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, also Elohim, und Söhne des Höchsten, ihr alle. Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben und wie einer der Fürsten werdet ihr fallen. Also hier wird gesagt, ihr seid ganz gewöhnliche Menschen und ihr werdet fallen und quasi in euren Sünden sterben. Und dann als Kontrast, stehe auf, o Gott, richte die Erde, denn du wirst zum Erbteil haben alle Nationen. Da wird der wahre Richter aufgerufen, dass er Position bezieht. Und so hat der Jesus Stellung genommen gegen diesen Angriff. In welchem Recht tust du dies? Nun, dieser Dienstag ist ein so reicher Tag. Also in Matthäus 21, Abvers 23 wird dieser Tag beschrieben und das geht bis zum Schluss von Kapitel 25. Es ist also alles Dienstag. Nun, zuerst diese Auseinandersetzung mit den Richtern Israels. Auf dem Blatt habe ich alle Parallelstellen angegeben. Dann erzählt der Jesus das Gleichnis von den zwei ungleichen Söhnen. Das ist ein Sohn, der sagt seinem Vater nein, aber er tut es dann nachher trotzdem. Es reut ihn. Und dann gibt es den anderen Sohn, der sagt ja, und er macht nichts. Das waren eben die Zöllner und Sünder, die Buße getan haben bei Johannes dem Täufer. Die haben zuerst nein gesagt, aber dann hat er sie gereut. Dann haben sie ja gesagt. Und die Führer des Volkes, die haben ja gesagt, aber nein gehandelt. Und dann kommt das Gleichnis von den Weingärtnern. Der Jesus sagt ein Gleichnis. Die Weingärtner haben den Weinberg verwaltet, aber schließlich hat Gott seinen Sohn gesandt und den haben sie umgebracht. Also so klar auf die Führer des Volkes bezogen, die den Messias ermorden würden. Und dieses Gleichnis bezieht sich also auf die Führer des Volkes, die den Messias innerlich völlig abgelehnt hatten. Und da wird nochmals ein Sohn gezeigt. Aber der geliebte Sohn, der ja gesagt und auch ja gehandelt hat. Merken wir, das gibt zusammen in diesen Gleichnissen drei Arten von Söhnen. Der nein sagt und ja tut. Der ja sagt und dann nein tut. Und der ja sagt und ja tut. Das ist der geliebte Sohn des Vaters. Und dann kommt das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Und da macht der Herr Jesus klar, dass nun die frohe Botschaft ausgehen wird zu den Heidenvölkern, weil Israel ihn ablehnt. Und dann sehen wir, wie verschiedene Gruppen des Judentums zu dem Herrn Jesus kommen und versuchen, ihn durch Fragen, durch Fangfragen zu Fall zu bringen. Da wird gefragt, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben? Und das war natürlich eine ganz gefährliche, brandgefährliche Frage. Hätte der Herr gesagt, ja, dann hätten sie gesagt, der arbeitet mit unseren Besatzern zusammen. Er muss sterben. Er ist ein Verräter. Hätte er gesagt, nein, dann hätten sie gesagt, den müssen wir leider den Römern überliefern. Denn er zettelt zur Revolution gegen Rom an. Und der Herr sagt, zeigt mir einen Denar. Sie zeigen ihm einen Denar. Welches Bild ist darauf? Der Kaiser. Also, dann gibt dem Kaiser das, was ihm gehört. und Gott das, was Gott gehört. Und sie sind völlig überwältigt von dieser Antwort. Sie können überhaupt nicht mehr dazu sagen. Und da steckt natürlich noch mehr drin. Der Mensch wurde geschaffen im Bild Gottes. Ja gut, in den DNA kann man dem Kaiser wieder zurückgeben. Da ist ein Bild drauf. Aber wie steht es mit unserem Leben? Wir müssen uns Gott hingeben und ihm gehorchen. Und der vor ihnen stand, das war eben der Herr der Heerscharen, wie Psalm 24 sagt, der König der Herrlichkeit. Dann kommen die Sadduzäer. Das waren die Liberalen in Israel, die glaubten nicht, dass es ein Weiterleben nach dem Tod gäbe und sie glaubten nicht an Auferstehung. Und die haben versucht, den Gedanken der Auferstehung lächerlich zu machen. Und da haben sie dem Herrn gesagt, schau mal, da war eine Frau, die war verheiratet und hatte keine Kinder. Ihr Mann starb. Und dann hat sie nach der Tora eine Leviratsehe eingegangen mit einem Bruder des verstorbenen Mannes. Aber da gab es auch keine Kinder. Und so geht das weiter. Und am Schluss sagen sie, nun, in der Auferstehung, welchem Mann wird diese Frau angehören? Denn sie hat so viele Ehemänner nacheinander gehabt. Und der Herr erklärt ihnen anhand der Tora, dass es ein Weiterleben gibt nach dem Tod. Das wäre natürlich ganz einfach gewesen mit Hiob 19, Vers 25. Dort sagt ja Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass der Letzte wird auf der Erde stehen und ist einmal diese, meine Haut, zerstört, so werde ich Gott aus meinem Leib anschauen. Das heißt, er sagt, Hiob sagt, ich werde sterben und dann werde ich aber wieder einen Körper bekommen und werde Gott sehen. Also gibt es ein Weiterleben nach dem Tod. Der Herr hätte auch Jesaja 26 zitieren können, wo davon gesprochen wird, wie die Schatten auferstehen werden. Oder Daniel 12, die im Staube schlafen, werden auferstehen, diese zum ewigen Leben, jene zur ewigen Abscheu. Das steht doch ganz klar im Alten Testament, es gibt eine Auferstehung. Aber die Liberalen, die Sadduzäer, waren so liberal, sie haben nur die 5 Bücher Mose anerkannt. Und den Rest des Alten Testaments nicht. Genauso wie auch die Samaritaner. Nun hat der Herr also nicht mit Hiob oder mit Daniel oder mit Jesaja argumentiert, weil sie das sowieso abgelehnt hatten. Also hat er mit der Tora argumentiert. Und er sagt, im Dornbusch, habt ihr nicht gelesen? Es gab damals keine Kapiteleinteilung, das kam ja erst im Mittelalter auf. Und darum, um eine bestimmte Stelle anzudeuten, musste man ein Stichwort aus dem Kontext nehmen. 2. Mose 3 würden wir heute sagen, dort kommt der Dornbusch vor, wo Gott Mose erschienen ist. Habt ihr nicht gelesen im Dornbusch? Ach so, klar. Also heute 2. Mose 3. Was hat Gott gesagt? Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, aber das war ja zur Zeit von Mose. Abraham war schon längst tot. Isaak und Jakob auch. Nach sadduzäischer Lehre existierten sie gar nicht mehr. Aber Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, der Jesus sagt, Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und damit meint er nicht der, die nicht existieren, sondern die, die existieren. Und darum sagt er zu Mose zu seiner Zeit, ich bin der Gott Abrahams, der im Jenseits immer noch existierte. Und so hat er anhand der Tora gezeigt, natürlich lehrt auch die Tora ein Weiterleben nach dem Tod. Und der Herr macht klar, aber in der Auferstehung wird es ganz anders sein. Da wird man eine andere Ordnung haben, da heiratet man nicht mehr. So wie auch die Engel nicht heiraten. Und damit war der Angriff der Sadduzäer erledigt. Aber die konnten nur noch staunen über die Antwort. Und dann kam ein Nomikos. Das ist nicht irgendein Schriftgelehrter, sondern ein Nomikos, ein Gesetzlehrer. Das ist der Titel von solchen Schriftgelehrten, die haben Halacha Halacha-Entscheidungen gefällt. Halacha-Entscheidungen, das sind diese Entscheidungen von führenden Rabbinern, was verbindlich ist für alle im Judentum, wie man ein Gebot praktizieren muss. Jetzt kommt ein Halacha-Spezialist und er will wissen, was ist das größte Gebot. Und der Jesus macht ihm klar, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Also er zitiert 5. Mose 6 und 3. Mose 19. Und damit fasst der Herr Jesus die ganze Tora zusammen in zwei Geboten. Und wir können das nicht überschätzen, was da geschehen ist. Im Judentum hat man nämlich ständig versucht, wie könnte man die Tora auf eine einfache Formel zusammenfassen. Und es gibt da verschiedene Versuche, aber diese Antwort, die Tora zusammenzufassen auf die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, die findet man in der rabbinischen Literatur nicht. Und der Herr Jesus gibt diese Antwort. Ah. Das war gewaltig. Und so hat der Herr Jesus also eine Gruppe nach der anderen hat er da widerlegt. Es kamen auch die Herodianer gegen ihn an diesem Tag. Das waren solche, die mit Rom verbündet waren. Also wirklich jede Strömung im Judentum kommt gegen ihn. Und an diesem Tag wird klar, alle Strömungen im Judentum sind gegen ihn eingestellt. Aber er kann alle widerlegen. Und schließlich haben die gemerkt, es ist gefährlich. Wir dürfen nichts mehr fragen. Und dann stellt der Herr Jesus eine Frage. Und das ist die letzte Frage, die er noch dem Judentum gegenüber gestellt hatte. Was haltet ihr von dem Messias? Ist er Davids Sohn? Natürlich, das wusste jeder. Der Messias muss ein Nachkomme sein von David, so steht es in Jeremia 23, Vers 5 oder auch in den Psalmen. Ja, also, oder auch Jesaja 11, 1 und 2 aus dem Stumpfe Isais und damit dann von David her. Ja, aber der Herr Jesus sagt in Psalm 110, heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich gelegt habe deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Der Herr Jesus sagt, ja, aber wie kann das sein? David, der also ein Vorfahre sein soll des Messias, der Messias sein Sohn, wie kann es sein, dass David seinen Sohn mein Herr nennt? Und ich muss sagen, es käme mir nicht im Traum in den Sinn, meine Söhne mit mein Herr anzusprechen. Aber David nennt ihn, der Herr sprach zu meinem Herrn. Gut, auf Hebräisch steht dort Adoni. Mein Herr, so spricht man die Leute auch auf der Straße an. Also wenn sie in Israel gehen und sie sehen Herrn Levi, dann sagen sie, Shalom mar Levi oder Adoni, wenn sie seinen Namen nicht wissen. Adoni, mein Herr. Aber in Vers 5 vom Psalm 110 heißt es, der Herr zu deiner Rechten. Und dort steht Adonai. Und das ist ein Titel, den muss man für Gott verwenden. Adonai ist eigentlich eine Mehrzahlform, meine Herren. Und David nennt den Messias Adonai mit göttlichem Titel. Ja, aber ich muss erklären, im Judentum war die Meinung allgemein verbreitet, damals und bis heute im orthodoxen Judentum, der Messias wird ein normaler Mensch sein, nicht Gott und Mensch. Aber der Jesus macht klar, aber dann erklärt mir, warum David seinen Sohn mein Herr nennt und sogar Adonai im gleichen Psalm. Und niemand kann mir antworten. Und diese Frage ist offen bis heute. Und das Judentum wird letztlich diese Antwort geben müssen. Wer ist der Messias? Das Alte Testament macht klar, er muss Mensch und Gott in einer Person sein. Und so hat der Herr Jesus das abgeschlossen mit einer Frage, die offen blieb bis heute. An diesem Dienstag. Und dann hat der Herr Jesus weitergefahren mit einer Warnung vor heuchlerischer Toragelehrsamkeit. Ich habe alle Stellen auf dem Skript angegeben. Hat also das Volk gewarnt vor diesen Führern, die sie verführen und ihnen eigentlich Heuchelei beibringen anstatt wahre Gerechtigkeit. Und damit sagt er sogar, das Sanhedrin war verkommen zu einer heuchlerischen Organisation. Und dann folgen 8 Weherufe im Tempel, wie sie in Matthäus 23, 1 bis 39 aufgeführt sind. Diese Weherufe sind nicht Flüche, aber Wehe kommt, bevor ein Fluch kommen kann. Das war also noch ein letzter Aufruf, dass sie umkehren und Buße tun über ihre Verirrungen. Und der Herr sagt, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr rufen werdet, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und euer Haus wird euch Wüste gelassen werden. Das heißt, der Tempel wird untergehen und ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis zu dem Moment, wo ich wiederkommen werde und ihr dann tatsächlich Psalm 118 auf mich anwenden werdet. Baruch haba, beshem Adonai. Willkommen, der da kommt im Namen des Herrn. Und dann geht der Herr mit den Jüngern aus dem Tempel hinaus, nachdem er ihnen gesagt hat, schaut das alles an. Und diese großen Steine. Alles wird verwüstet werden. Die Jünger sind unter Schock. Sie gehen mit ihm am Ende des Tages durchs Kidron-Tal auf den Ölberg. Von dort hat man die schönste Sicht auf den Tempelberg. Und dort stellen sie 4 Fragen. 2 in Bezug auf die Zerstörung des Tempels. Sie sind unter Schock. Der Tempel soll verwüstet werden. Wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen sein? Der Herr Jesus gibt genau Antwort. Und so hat es sich erfüllt. Und im Jahr 70 ging der Tempel unter. Und sie sagen, was ist das Zeichen der Endzeit? Und das Zeichen, wenn du wiederkommst. Und der Herr gibt ihnen mehr als 20 Endzeitzeichen in dieser wunderbaren Rede auf dem Ölberg. Und dann fährt er weiter mit dem Gleichnis der Talente und erklärt, wie es sein wird, wenn er wiederkommt, wie er die Völker versammeln wird und sie richten wird. Bis Matthäus 25 am Schluss alles an diesem Dienstag. Und an diesem Dienstag wurde ja der 3. Schöpfungstag gelesen. Und das ist der reichste Tag überhaupt. An diesem Tag steht 2 und Gott sah, dass es gut war. Ja, am 2. Tag steht es nämlich nicht. Am 1. steht 1. Aber am 3. Tag steht es 2. Da kommt das Festland aus dem Urozean hervor. Der Urkontinent wird gebildet, genannt das Trockene, Yabasha. Noch heute auf Hebräisch sagt man Yabasha für Kontinent. Und dann lässt Gott Pflanzen wachsen, Gras, Kraut, also noch höher, und fruchttragende Bäume. Das ist dieser reiche 3. Tag. Und dieser Dienstag war dieser reiche Tag, an dem der Herr herausgefordert wurde, aber er hat Fruchtfülle an diesem Tag gebracht. Und darum wird dieser Dienstag so ausführlich beschrieben und wird uns die Weisheit des Herrn Jesus vorgestellt, im Kontrast zu den ungerechten Richter Israels nach Psalm 82. Jetzt gehen wir weiter zum Mittwoch. Ich lese Markus 14, Vers 1. Es war aber nach 2 das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List griffen und töteten. Denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entstehe. Und da wird ausgemacht mit Judas Iskariot, dass er auf ganz diskrete, hinterhältige Art den Herrn Jesus überliefern soll. Darum habe ich also Mittwoch überschrieben mit Komplott und Verrat. Aber dieser Tag, dieser Mittwoch, ist nicht nur dieser schreckliche Tag von diesem Komplott und Verrat, Sanhedrin und Judas, sondern es ist der Tag, an dem der Herr Jesus von Maria in Bethanien gesalbt wird. Das wird beschrieben in Markus 14, 3 bis 9, Matthäus 26, 6 bis 13 und in Johannes 12, 1 bis 8. Wobei wichtig ist, in Johannes 12 wird beschrieben, wie der Herr Jesus am Freitag nach Bethanien kam. Dort haben sie ihm dann ein Mahl bereitet. Das war das Schabbatmahl am Freitagabend. Und Freitagabend und Samstag, das bildet daneben den Schabbat. Und dann wird gesagt in Johannes 12, und am nächsten Tag, da war der Einzug nach Jerusalem. Eben am Sonntag. Aber ganz wichtig, in Johannes 12 wird eben gesagt, der Herr kommt dann nach Bethanien und dann wird mit der Methode der unbestimmten Zeitangabe wird noch gesagt, dass dort Maria dem Herrn die Füße gesalbt hatte. Aber das war nicht an diesem Schabbat, ja? Sondern das war eben auch in diesem Haus, in das der Herr eben in dieser Woche wieder zurückkehrt. Aber da machen die anderen Evangelien klar, diese Salbung fand statt am Mittwoch. Sehen wir diesen Gegensatz. Diese Frau, die den Herrn wirklich als Messias liebte. Und sie hat ihn im Blick auf das Begräbnis, hat sie ihn gesalbt. Die Füße und das Haupt. Und in Johannes steht nur das Haupt. In Markus, in Johannes steht nur die Füße. In Markus steht das Haupt. Das ist natürlich gemäß dem Charakter des Evangeliums. Das Johannesevangelium betont, der Herr Jesus ist der ewige Sohn Gottes. Dann wird betont, sie hat ihm die Füße gesalbt. Im Markus-Evangelium wird er vorgestellt als der Knecht und da salbt sie ihm sein Haupt. Aber wir müssen natürlich beides zusammennehmen. Sie hat beides gemacht. Aber die Evangelisten betonen das, was besonders ihr Hauptthema plastisch ans Licht hervorkommen lässt. Also welchen Gegensatz? Diese Frau, die den Herrn wirklich liebte, die wird da am Mittwoch aktiv und gibt diese ganz, ganz teure Alabaster-Salbe her. Judas findet, das ist doch Vergeudung, das hätte man den Armen geben können. Ja, den Armen geben können. Er war gar nicht besorgt für die Armen, ja? Sondern er war geldliebend. Aber das hätte man den Armen geben können. Aber sie gab das dem Herrn. Und da haben wir diesen gewaltigen Kontrast. Und jetzt ist es so, an diesem Tag wurde der vierte Schöpfungstag vorgelesen, wo Gott die Sterne am Himmel zu Lichtträgern einsetzt und den Mond für die Nacht und am Tag die Sonne. Also himmlische Lichtträger. Und genau so war diese Maria ein Stern in der Nacht, in dieser Dunkelheit des Sanhedrins und von dem Verräter Judas sehen wir dieses leuchtende Licht. Und der Herr sagt, das wird einmal überall, wo das Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, wird diese Geschichte erzählt werden. Und tatsächlich, das Evangelium ist gekommen auf alle fünf Kontinente der Welt und sogar bis zu den Eskimos. Die Enden der Erde sind erreicht worden und überall erzählt man diese Geschichte. So wie auch ein kleiner Stern am Himmel eben Licht verbreitet für die ganze Welt. Ja, wenn man in Kanada ist, man sieht dort die gleichen Sterne wie da. Und so passt dieser vierte Schöpfungstag wunderbar auf diesen Mittwoch. Und da wurde Psalm 94 gesungen. Psalm 94. Gott der Rache. Herr Gott der Rache, strahle hervor. Erhebe dich, Richter der Erde. Vergilt den Stolzen ihr Tun. Jetzt wird Gott aufgerufen, gegen die Ungerechtigkeit des Menschen vorzugehen. Und an diesem Tag kommt die Ungerechtigkeit des Sanhedrins und von Judas so deutlich hervor. Bis wann werden die Gottlosen, Herr, bis wann werden die Gottlosen frohlocken, werden übersprudeln, freches reden, sich rühmen, alle, die Frevel tun? Dein Volk, Herr, zertreten sie und dein Erbteil bedrücken sie. Es geht um Führer des Volkes, die das Volk ungerecht unterdrücken. Sie töten die Witwe und den Fremden und sie ermorden die Waisen. Also sie gehen sogar darüber hinweg, indem sie in der Lage sind, Justizmord zu begehen. Und was war der Mord an dem Herrn Jesus? Justizmord. Und sagen, ja, sieht es nicht. Und der Gott Jakobs merkt es nicht. Habt Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volk. Und ihr Toren, wann werdet ihr verständig werden? Also nochmals eine Warnung. Wer ihm noch Gelegenheit umzukehren und aus dieser Torheit herauszukommen. Und dann möchte ich noch lesen, Vers 13, um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Und dann steht in Vers 15, denn zur Gerechtigkeit wird zurückkehren das Gericht und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen. In diesem gleichen Psalm, wo von diesen Freveln gesprochen wird, gottlos, das hebräische Wort meint solche, die einfach über das Wort Gottes hinweggehen. Also nicht Atheisten, sondern solche, die frech über Gottes Wort hinweggehen. Und da der Kontrast, alle von Herzen Aufrichtigen. Das war, so war Maria. Und dann kommt Vers 21. Muss man sich vorstellen, an diesem Mittwoch, wo der Sanhedrin auf dem Tempelplatz beschließt, er muss sterben. Sie dringen ein auf die Seele des Gerechten und unschuldiges Blut verurteilen sie. Das war ein Volltreffer für Mittwoch. Und er lässt ihre Ungerechtigkeit, Vers 23, auf sie zurückkehren. Und durch ihre Bosheit wird er sie vertilgen. Vertilgen wird sie der Herr, unser Gott. Jetzt gehen wir weiter zu Donnerstag. Jetzt ist 14. Nissan. Das ist der Tag, an dem das Passa geschlachtet werden musste. Man lese Lukas 22, Vers 7 und folgende. Markus 14, 12 und folgende. Markus 6, 26, Matthäus 26, 17 bis 19. An diesem Tag mussten zwei Jünger, und zwar Petrus und Johannes, in den Tempel gehen, um die Passafeier des Herrn vorzubereiten. Nach Hintergrundinformation, alle, die von auswärts kamen nach Jerusalem, die durften gratis und die mussten gratis in irgendeinem Raum in Jerusalem aufgenommen werden. Das wissen wir aus dem Talmud. Also, wenn der Herr dann eben wählt, diesen Obersaal, den die Jünger einrichten mussten, dann musste er nichts dafür bezahlen. Und das war ganz normal so. Und immer eine Familie oder eben eine Gesellschaft, jetzt da der Herr mit seinen Jüngern, aber eben das Passa musste vorbereitet werden. Und die Passalämmer mussten auf dem Tempelplatz geschlachtet werden, beim Altar. Nicht irgendwo anders. So schreibt es schon die Tora vor. Und darum mussten Petrus und Johannes in den Tempel gehen und dort an diesem Nachmittag um 15 Uhr begann die Schlachtung, bis 17 Uhr. Und da mussten alle 24 Klassen der Priester antreten, wurden alle irgendwie eingesetzt oder mussten gerade verfügbar sein. Und da standen die in Reihe. Ein Priester nahm das Schächtungsmesser, schächte das Lamm, dann musste ein anderer Priester die Schale mit um das Blut aufzufangen, hinhalten. Und das wurde dann dem Nächsten gegeben, neben sich. Und das musste am Altar ausgegossen werden. So, eine Logistik, unvorstellbar. Und es gab einen riesigen Aquädukt von Bethlehem her, aus mehreren Quellen wurde das Wasser gesammelt, über mehrere Dutzend Kilometer nach Jerusalem geführt, direkt in den Tempelberg hinein. Und dort gab es eine riesige Zisterne, oben ein Wasserrad in der Golahkammer. Wir wissen genau auf dem Tempelplatz heute, wo diese Stelle war. Ja? wurde das Wasser heraufgeholt und das Blut wieder abgespült, der geschlachteten Lämmer, und das wurde dann über einen Kanal ins Kidrontal hinabgeführt. Aber dieser Tag war unglaublich. Da wurden etwa 250.000 Lämmer geschlachtet. Ein einjähriges Lamm hat etwa 4 Liter Blut. An diesem Tag floss etwa 1 Million Liter Blut. Petrus und Johannes waren da. Und sie haben dann dieses Lamm geschlachtet nehmen müssen, an einem Granatbaumzweig aufgehängt, und dann haben sie es zu zweit zum Obersaal gebracht. Alles vorbereitet für das Abendessen. Aber dieser Tag hat sie auf ganz besondere Weise geprägt, weil sie dann im Nachhinein erkennen konnten, all diese Ströme von Blut wiesen hin auf das kostbare Blut des Herrn Jesus. Und darum ist es schon interessant, im Neuen Testament sprechen nur Johannes und Petrus über den Herrn Jesus als das Lamm Gottes. Johannes 1, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Siehe das Lamm Gottes. Und in der Offenbarung 28 Mal spricht Johannes über das Lamm. Und Petrus schreibt, wir sind erlöst worden, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Lukas erwähnt das Lamm auch noch im Zusammenhang mit dem Zitat aus Jesaja 53 in der Geschichte vom Äthiopier in Apostelgeschichte 8. Aber nicht weiter. Und diese zwei sprechen so ergriffen von dem Lamm Gottes. Aber das waren die zwei, die das erlebt haben. Am Tag vor der Kreuzigung das Fließen des Blutes der Passa-Lämmer. Und nun, am 5. Schöpfungstag, da erschafft Gott lebendige Seelen im Meer. Nefesh Chaya, so steht das im Hebräischen, lebendige Seelen. Und die Seele ist eben verbunden mit Gefühl und Empfindung. Und da wurden eben diese tiefen inneren Gefühle für den Herrn gewirkt in Johannes und in Petrus. Und an diesem Tag wurde Psalm 81 gesungen. Und Psalm 81 behandelt genau das Passafest. Dort geht es um das Passafest. Und es wird gesagt, dass eben dass an diesem Fest Gott Israel befreit hat. Und es wird betont, schlagen wir das kurz auf. Also um zeitlich klar zu sein, ich muss bis 20 nachgehen. Und dann kommen wir so durch. Also, Psalm 81, Vers 4. Stoßt am Neumond in die Posaune, am Vollmond zum Tag unseres Festes. Und im weiteren Zusammenhang geht es um das Fest des Passas. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Er setzt es ein als Zeugnis in Josef, als er auszog gegen das Land Ägypten, wo ich eine Sprache hörte, die ich nicht kannte. Ich befreite seine Schulter von der Last und so weiter. Also es geht ganz klar ums Passafest. Und jetzt muss man sich vorstellen, das wurde immer am Donnerstag gesungen. Aber das Passafest fiel nicht jedes Jahr auf den gleichen Wochentag. Das ist nicht fixiert auf den Wochentag, sondern nur auf den Kalendertag, 14. Nissan. Das fällt jedes Jahr wieder anders. Aber in diesem Jahr fiel es eben genau auf Donnerstag, an dem genau dieser Psalm, der Donnerstagpsalm, gesungen wurde. Und da wird gesagt, Vers 10, es soll kein fremder Gott unter dir sein und du sollst dich nicht vor einem Gott des Auslands bücken. Wir werden sehen, der Sanhedrin wird sagen am nächsten Tag, wir haben den Kaiser und dieser Mann hat gegen den Kaiser gesprochen. Sie beugen sich vor einem Gott des Auslands, denn der Kaiser hat sich als Gott verehren lassen. Und da werden sie nochmals gewarnt am Passafest. Das ist das Fest der Befreiung von Ägypten. Und das ist das erinnert daran, dass der Messias euch einmal befreien wird. Ihr sollt nicht euch einem fremden Gott unterstellen. Aber genau das haben sie gemacht. Vers 12. Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört. und Israel ist nicht willig gegen mich gewesen. Und dann Vers 14, oh, dass mein Volk auf mich gehört hätte, dass Israel in meinen Wegen gewandelt wäre. Und nun, der nächste Tag ist Freitag. Aber nicht wahr, an diesem Donnerstagabend nach jüdischem Kalender, ab 6 Uhr beginnt der neue Tag, ja, der 15. Nissan, und da hat der Herr dann das geschlachtete Passahlamm mit den Jüngern gegessen. Und da hat er das Abendmahl eingesetzt. Das heißt also, der Herr Jesus hat das Abendmahl eingesetzt und das Passahlamm gegessen am Tag seiner Kreuzigung. Das ist derselbe Kalendertag, 15. Nissan. Und nach dem Passa ist der Herr dann in den Garten Gethsemane gegangen. Alle Stellen stehen da auf dem Blatt. Und dann kam diese riesige Menge, um ihn zu verhaften. Und da haben sie in der Nacht zuerst einen Prozess durchgeführt im Privathaus von dem einstigen Hohenpriester Annas. Das wird nur in Johannes 18 erwähnt. Und danach gingen sie in das Haus des damals amtierenden Hohenpriesters Kaiaphas. Und da wurde informell in Privathäusern der Prozess des Herrn Jesus vorbereitet, um ihn ganz schnell dann offiziell zum Tod verurteilen zu können, um keine Zeit zu verlieren. Es gab ein rabbinisches Gesetz im Talmud, das sagt, nachts dürfen keine Gerichtsverhandlungen geführt werden über Leben und Tod. Und darum sind sie in Privathäuser gegangen, weil das keine offiziellen Gerichtsverhandlungen waren. Da wurde nur alles vorbereitet. Und es gab ein Gesetz, man darf nicht bei Leben und Tod den Gerichtsentscheid fällen, bevor der Prozess durch ist. Aber sie haben den Prozess vorher vorbereitet, es war schon alles klar. Und darum hat der Herr auch nicht mehr geantwortet auf Fragen, weil alles schon klar war. Darum hat er geschwiegen wie ein Lamm, wie das Jesaja 53 sagt. Und dann, sobald die Sonne aufgeht, Matthäus 27,1, da war es erlaubt, offiziell zusammenzukommen. Und darum trat der Sanhedrin dann im Tempel in der königlichen Säulenhalle zusammen zum offiziellen Prozess. Und der ging ganz, ganz schnell, weil alles schon vorbereitet war. Und weil damals die Juden von Rom her kein Recht mehr hatten auf Todesstrafe, um sie auszuüben, mussten sie ihn Rom überliefern. Und darum wird der Herr dann aus dem Tempel hinausgeführt, zu Pilatus gebracht, ins Prätorium. Und Pilatus merkt, das stimmt alles gar nicht, was da läuft. Das ist ein ungerechter Prozess. Und dann hört er, Herodes Antipas, der Fürfürst von Galiläa, ist auf Besuch wegen des Passafestes und versucht, das von sich abzuschieben. Das wird nur in Lukas erwähnt und lässt ihn in den Makkabäerpalast im heutigen jüdischen Quartier der Altstadt hinbringen. Aber dann steht nicht ein richtiger Prozess. Und Herodes schickt ihn wieder zurück zu Pilatus. Und so muss Pilatus in einer dritten Phase dann den Prozess vollenden und verurteilt den Herrn Jesus zur Kreuzigung. Obwohl er weiß, das ist alles ungerecht und unwahr. Aber Wahrheit interessiert ihn überhaupt nicht. Darum sagt er, was ist Wahrheit? Er wollte einfach, dass Ruhe ist und Realpolitik auf Kosten der Wahrheit ausüben. Und dann wird der Herr gekreuzigt um 9 Uhr, als das Morgenbrandopfer aufgelegt wurde. Und er starb, als das Abendbrandopfer aufgelegt wurde. Und an diesem Tag wurde Psalm 93 gesungen im Tempel. Und das ist der Psalm, der spricht von dieser Ungerechtigkeit. Wie eine brandende Flut. Da heißt es, Ströme, Vers 2, dein Thron steht fest von Alters her, von Ewigkeit her bist du. Ströme erhoben, Herr, Ströme erhoben ihre Stimme, Ströme erhoben ihre Brandung. Der Herr in der Höhe ist gewaltiger als die Stimmen großer Wasser, als die gewaltigen Wogen des Meeres. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Deinem Haus geziemt Heiligkeit. Im Tempel wird dieser unheilige Prozess durchgeführt. Und hier wurde gesungen, deinem Haus geziemt Heiligkeit. Und diese Gegner gegen den Herrn Jesus vor, wie eine Brandung, also Gischt ausströmende Wellen des Meeres. Aber es wird gesagt, der Thron Gottes steht darüber. Und Gott hat das benutzt, um schließlich das Heil der Welt anbieten zu können. Ja, das war dieser Freitag, an dem der sechste Schöpfungstag vorgelesen wurde. Der erste Adam bekommt das Leben von Gott. Aber die Nachkommen von diesem ersten Adam nehmen dem letzten Adam das Leben. Der Jesus wird ermordet am Tag, als er dem Menschen, der Menschheit das Leben gegeben hatte. Denn er war ja der Schöpfer. Johannes 1, Vers 3. Also gewaltig, dieser Kontrast. Und dann kam der Sabbat. Der Messias war im Grab. Und dann wurde Ruhe gefeiert in Israel. Da wurde der Sabbat zu einer solchen Ironie gemacht. Und da wurde der Psalm 92 gesungen. Und da steht auch im Grundtext, in der Überschrift, ein Lied für den Tag des Sabbats. Und dort wird erklärt, dass Menschen, ungöttliche Menschen, das Werk der Hände Gottes nicht verstehen. Aber der Gottesfürchtige sagt, über die Werke deiner Hände will ich jubeln. Wie groß sind deine Werke, Herr, sehr tief sind deine Gedanken. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und ein Tor versteht solches nicht. Der Jesus, der Schöpfer, ließ sich an das Kreuz nageln und durch sein Werk hat er Erlösung geschaffen. Aber der Gottlose versteht die Werke Gottes, die Werke seiner Hände nicht. Aber der Gottesfürchtige jubelt. Und an diesem Tag wurde der siebte Schöpfungstag gelesen von Gottes Ruhe. Aber wenn man sich vorstellt, der Messias im Grab. Aber am Sonntag, das ist der Tag der Auferstehung des Sieges, am dritten Tag ist der Herr Jesus siegreich auferstanden. Und dann an diesem selben Tag erscheint er in der Mitte der Jünger, Johannes 20, obwohl die Türen verschlossen waren, und sagt, Shalom Alechem, Friede euch. Ja, an diesem Tag wurde wieder Psalm 24 gesungen. Öffnet euch, ihr Tore Jerusalems, damit einziehe der König. Aber der König konnte einziehen, sogar wenn die Türen verschlossen waren. Und in der Mitte seine Jünger erscheinen. Und acht Tage später, in Johannes 20, 26, nochmals waren die Jünger zusammen, die Türen verschlossen und wieder erscheint der Herr in der Mitte. Und wieder wurde Psalm 24 gesungen. Und wenn man sich überlegt, 50 Tage nach dem Auferstehungstag war das Pfingstfest. Und das war wieder ein Sonntag. Da wurde die Gemeinde gegründet und der Heilige Geist kam und zog in die Herzen der Erlösten ein. Der Herr sagte den Jüngern, ich werde weggehen, aber ich sende den Heiligen Geist als Vertreter. Und an diesem Tag wurde wieder Psalm 24 gesungen, die Türen sollen sich öffnen, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Und der Herr zog ein in die Herzen der Jünger durch seinen Heiligen Geist. Also wir sehen einen wunderbaren Plan Gottes in dieser ganzen Passionswoche und darüber hinaus. Ja, jetzt machen wir wirklich Mittagspause.